Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, eine neue Folge mit der zauberhaften Sissi Metzke. Hallo Sissi.
Hallo Julia.
Du, Wikipedia sagt, du bist eine deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin. Dein Steckbrief sagt, du bist Moderatorin, Sprecherin und Reporterin. Was bist du jetzt eigentlich?
Ich glaube, von allem ein bisschen. Stimmt irgendwie alles, ne? Also Radiomoderatorin schon sehr lange, 16 Jahre beim MDR, vor allem bei MDR Sputnik. Natürlich auch als Reporterin unterwegs, das auch gerne mal im Fernsehen. Und ja, da ist immer von allem irgendwie was dabei.
Bist du denn stolz auf deinen Werdegang? Bist du stolz darauf zu sein, wo du jetzt bist?
Ja, ich glaube, da würde ich schwindeln, wenn ich jetzt da irgendwie so bescheiden sagen würde, nö. Doch, da bin ich schon sehr stolz drauf. Das war auch eine Menge Arbeit. Und hat ganz schön viel Kraft gekostet. Doch, ich glaube schon, ja.
Und genau darüber möchten wir natürlich jetzt reden mit dir. Denn natürlich interessiert sich jeder dafür, wie wird man eigentlich so wie Sissi? Also, ne, wie hat man so eine Medienpräsenz? Wie kommt man da hin? Wie schafft man das? Also, Sissi, wie schafft man das?
Wow, ich glaube, da gibt es gar kein Rezept für. Ich glaube wirklich, dass es ganz viele verschiedene Wege gibt. Also, wenn du jetzt speziell nach dem Radiojob fragst, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Quereinsteiger. Es gibt nicht den einen Weg ins Radio. Bei mir war es so, ich habe damals mein Abitur gemacht, bin erst ins Ausland gegangen, wie man das so gemacht hat. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei MDR Jump damals. Und da habe gemerkt, dass das so mein Ding ist. Ich empfehle auch immer jedem, der fragt, Praktika zu machen. Mhm. Weil du merkst einfach, du kriegst ein Gefühl für den Job. Das ist viel besser, als immer theoretisch über irgendwas zu reden. Erstmal machen. Und da habe ich gemerkt, auch so die Umfragen draußen mit den Leuten, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und von da aus hat sich alles gefügt. Dann kam das Volontariat und dann kam der Job bei MDR Sputnik. Dann habe ich ja die Morningshow gemacht ganz lange, nebenbei aber noch studiert. Und dann kam immer eins zum anderen. Also Praktikum ist immer der erste richtige Schritt, wenn du mich fragst.
Ja, absolut. Also wenn ich mir mein CV angucke, ist auch Praktikum. Ich war ja auch in der Zeit zweimal beim MDR tätig.
Ja?
Ja, ich habe zweimal in Leipzig gewohnt. Ich war beim Fernsehen und habe da für Zeitgeschehen, also Fakt und Exakt, die investigative Magazine gemacht. Und dann war ich natürlich nochmal im Sport, muss ja sagen.
Warte mal, was heißt, du hast die gemacht?
Also ich war für die Zeit, wo ich in Leipzig war, an den Formaten beteiligt und habe auch Inhalte gebracht und Themen gemacht und
geil. Ja. Du warst in Leipzig zu leben?
Mega, ich liebe Leipzig. Ich habe ja auch in Leipzig mal in der Liga gekämpft und ich finde Leipzig total stark. Ich bin total gerne da.
Und warst du zuletzt da?
Ist noch gar nicht so lange her, so kurz vor Corona.
Mhm. Und den Abstecher nach Halle schon mal gemacht?
Ja, na Logo. In Halle vorne.
Wirklich?
Wirklich.
Cool.
Aber es gibt so ein fieses Saying, ne? Was ist das Schönste an Halle? Straße nach Leipzig. Na, aber das stimmt gar nicht.
Ist geschwindelt.
Ne? Weil ich finde Halle, Altstadt, wirklich sehr schön.
Ich auch. Weißt du ja.
Weiß ich ja.
Lieb ich.
Ja, lieb ich.
Lieb ich, lieb ich.
Aber weißt du, was auch das Schöne ist? Wir haben ja da wirklich so viele Parallelen. Du bist ja auch ein Sportfreak, könnte man ja bei mir auch meinen. Und wir haben eigentlich auch so inhaltlich, journalistisch, studiumstechnisch denselben Werdegang. Ne? Du hast ja einen Magister in Kommunikations- und Medienwissenschaft. Mhm. Ich habe Journalistik gemacht, Unternehmenskommunikation und dann noch einen Master in Medienwissenschaft. Also eigentlich wie witzig, oder? Dass sich das dann so fügt.
Habe ich gleich gemerkt. Als wir uns getroffen haben damals, habe ich gleich gemerkt, da ist viel da, da ist schon viel da.
Ja, aber weißt du, was ich mich manchmal auch gefragt habe, ist ja so, also von außen betrachtet ist ja unser Job immer so, oh ja, die sind so da und immer unterwegs und on the run und die machen so viel. Aber letztlich ist es halt auch immer gar nicht so einfach, ne? Also da wirklich dann zu landen, weil man denkt immer, man kann viel gut, aber nichts wirklich richtig, oder? Geht dir das manchmal auch so?
Habe ich auch. Ich denke sogar manchmal, ich sage manchmal zu Hannes, mit dem ich halt unterwegs bin, mein bester Freund, mit dem ich auch viel drehe, der ist Kameramann, und ich sage ganz oft zu dem, ey, ich hoffe, dass heute keiner merkt, dass ich eigentlich gar nichts kann. So. Manchmal habe ich das wirklich. Also von allem so ein bisschen. Mhm. Aber man denkt, man mogelt sich die ganze Zeit so durch. Und irgendwie hat man mehr Glück, denkt man manchmal. Und hoffentlich fliegt es nie auf, dass man eigentlich gar nichts richtig kann. Aber ja, irgendwie fährt man damit schon ganz schön lange gut. Vielleicht klappt es ja noch eine Weile.
Wo würdest du sagen, ist inhaltlich dein Schwerpunkt? Kann man das überhaupt so sagen?
Inhaltlich sehe ich mich noch also immer im Radio. Ich liebe Radio zu machen, ich liebe Radioshows. Ich habe eine Musikspezialshow bei MDR Sputnik schon sehr lange, Sputnik Popkult heißt die. Die moderiere ich mit verschiedenen anderen Kollegen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich das mache, das ist für mich wie Hausschuhe anziehen. Ich liebe das, im Radiostudio zu sein. Ich liebe das, für die Leute einfach Musik auszusuchen, Musik zu verschenken, denen zu erzählen, warum mich das berührt hat. Und stell mir dann vor, wie die gerade in der Küche sind oder im Auto sind und wir vielleicht auch so ein First Play, so einen Song zum ersten Mal zusammenhören. Und mir passiert es auch immer noch, dass ich selber während der Radioshow neue Songs für mich entdecke und mich so schockverknalle in Musik. Und das ist für mich, also wenn du mich fragen würdest, was ich beruflich mache, würde ich immer sagen Radiomoderatorin.
Ja.
Mhm, voll.
Also Musik ist ja auch voll mein Genre. Also ich bin ja auch so richtiger Musikfreak schon immer gewesen. Bei mir läuft irgendwie immer Musik.
Was läuft denn bei dir?
Oh, eigentlich alles, was ich irgendwie mag, was mich berührt. Das war ja genau, was du sagtest. Mhm. Also ich mag aber unheimlich gern Haus- und Elektro-Sachen, so minimalistisch, mit Saxophonhaus, so ganz besonders.
Da bin ich raus, aber ja, erzähl mal.
Und ich mag aber auch einfach so ganz so Oldies-Sachen, die mich halt irgendwie berühren, die so reingehen. Aber ich mag auch so, ich habe ja so ein...
Warte mal, Oldies, so wie Karat, so wie...
Ja, also auch sogar ein deutscher Schlager, Marianne Rosenberg.
Ja, Marianne Rosenberg, ja,
ja,
die kenne ich.
Und solche Sachen mag ich schon
sehr. Wolfgang Petri. Ah, Matthias Weim.
Nein, die ist auch nicht so. Aber kennst du diese Lied? Warte mal. Tausendmal du.
Ja, ja. Mein Freund hört sowas.
Ja, ich finde es voll schön. Das darf ich eigentlich gar keinem erzählen. Das habt ihr also auch nicht
gehört. Völlig in Ordnung.
Okay. Nee, aber das, wie gesagt, ist auch immer total stimmungsabhängig, ne? Und in meinem Wettkampfordner, ich habe Wettkampf, nee, Competition, Training und Motivation oder so. Und da ist alles gemixt. Da ist von Geigenmusik und Klassik bis hin zu Rammstein und richtig hart.
So vorm Wettkampf dann wirklich klassisch Rammstein, wie man sich das vorstellt.
Ist ja auch mein Einlauflied. Hier kommt die Sonne, ne? Oder Sonne. Und so, wenn ich mich dann dehne, wenn ich gewarm-up bin und dann so kurz vorm Kampf, dann gehe ich so in mich und dann höre ich echt nochmal diese ganze Klassikmusik, weil das ist so, oh. Dann so dazu bewegen, dazu dehnen, das ist irgendwie total, habe ich so für mich entdeckt, mag ich sehr.
Geil. Und so ein Loyal Kana oder so ein Mac Miller, so ein bisschen Hip-Hop-Jazzig irgendwas?
Das finde ich auch total schön, muss ich sagen. Aber manchmal stört mich, dass es dann so mainstreamig wird, weißt du? Irgendwie wird es überall gedudelt und denkst dir so, Mann, so ein geiles Lied, das hat es nicht verdient, dass es jetzt so missbraucht wird, für, dass es überall läuft.
Ja, wenn die so Hitpotenzial ja. haben, meinst du? Ja, aber da gibt es auch ganz viele, die nicht ganz so catchy sind und die noch nicht totgespielt sind. Ich schick dir mal was rüber, mal gucken.
Okay, ich schick mir was rüber.
Mal gucken, ob du damit was anfangen kannst.
Ja, bin ich gespannt. Ich werde das feedbacken. So, Sissi, lass uns nochmal zu dir zurückkommen. Jeder, der dich kennt, weiß ja, dass du ein Social-Media-Freak bist.
Freak? Das klingt so negativ. Oh
nee, Gott. Aber du machst ja wirklich, du bist ja immer im Story-Machen. Inhalte.
Oft, ja.
Und Fun Fact, dein Hund Mio hat sogar einen eigenen Instagram-Account.
Hat sie bekommen, ja. Aber das ist, das war wegen der Nachfrage und ich wollte einfach nicht alle Menschen mit Mio zuspammen, was ja automatisch trotzdem passiert, weil sie halt jetzt immer dabei ist, so, ne? Aber ich habe letztens gerade mit meinem Freund da gesessen und wir haben uns ihren Account angeguckt und ich glaube, eigentlich ist es mehr so für uns, weil wir jetzt sehen, guck mal, wie klein die war und guck mal da und man muss nicht immer durch das Telefon durch 100.000 Fotos durchscrollen, sondern hat das halt so schön kompakt. Wir haben uns sehr darüber gefreut, aber ich habe das Handy tatsächlich immer viel mit und merke das meistens auch gar nicht so. Also ich freue mich auch immer, wenn ich Sachen teilen kann und nehme die Leute einfach so automatisch mit. Also jetzt nicht 100 Stories am Tag, aber so 5 vielleicht. Und es stört mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, sonst würde ich es nicht machen.
Nee, du kommst ja auch richtig cool rüber und man ist ja so, ach Sissi, danke, dass du mich mitnimmst. Dann läufst du so durch Halle oder dann bist du beim Wakeboarden ja. oder so zu Hause. Dann hat Mio irgendwie gebrochen und du musstest ihr irgendwie was machen, das magenschonend ist.
Möhrensuppe habe ich ihr gemacht.
Möhrensuppe und Fencheltee.
Ja, genau.
Ja, ich bin ja auch ein Hunde, eine Hundemami sozusagen. Und ja, ich habe ja dasselbe Thema. Gut, Nero ist, er ist ein Allergiehund. Und dann haben mich immer alle gefragt, was hat denn der Hund hier überall diese Bandagen? Ich so, ja, die muss ich drum machen, weil der beißt sich sonst auf.
Das ist ja wie Jucken.
Ist ein russischer Terrier.
Mhm.
Und man nennt es wirklich Umweltallergie. Eine Umweltallergie. Beim Laufen, dann sind die Tatzen unten wund, dann fängt es an zu bluten, weil er dann gegen Asphalt auf einmal irgendwas hat. Dann beißt er sich halt auf, dann hat er nicht gegessen, dann hat er auf einmal die Schilddrüse nicht mehr mitgespielt. Also total Wahnsinn. Und
das heißt, du weißt gar nicht, auf was der alles allergisch ist, konkret?
Nee, er hat jetzt kriegt es immer einmal im Monat so Spritzen. Und dann kriegt er halt jetzt Besonderes. Also er ist schon immer gebarft worden, also frisches Fleisch. Ich glaube manchmal besser als das für Menschen. Ja, und dann kriegt er irgendwie manchmal so ein Kilo Pferd. Oh Gott, das darf man gar nicht sagen. Und alle sagen, oh, der ist ja niedlich. Und dann hat er so gerade ein Kilo Pferd verschlungen. Und du denkst so, oh Gott, das ist eigentlich überhaupt nicht niedlich. Aber gut, braucht er halt. Der wiegt 60 Kilo, der Hund.
Krass.
Ja.
Will mal ein Foto sehen.
Das zeige ich dir gleich. Okay. Oder nachher. Ja, jedenfalls ganz schlimm. Und da freue ich mich natürlich, dass er jetzt auf die Medikamente doch ganz gut reagiert. Ich bin ja Selbstallergiker hier. Ich kriege immer dann einen dicken Arm, wenn man mir diese Sensibilisierungsspritze spritzt. Und es wird rot und juckt. Und ich kann mir ja nur vorstellen, ich kann mich ja kratzen. Aber der Hund, was macht er? Der leckt sich dann natürlich. Und ja, da habe ich jedenfalls total mitgefühlt mit Mio, wenn es der so schlecht ging. Und es ist ja auch so schön, dass auch so unsere Follower und unsere Fans oder wer auch immer, dann so mit drauf guckt und Tipps gibt, oder? Ich freue mich immer total, wenn dann wirklich Tipps kommen. Und das hast du ja auch, habe ich auch mal bei dir gesehen, das war mega.
Ganz viele, ja, das mag ich auch. Also es ist so eine angenehme Anzahl an Menschen, mit denen man da zu tun hat, finde ich. Und es sind nicht diese klugscheißer Menschen, die so belehrend daherkommen und sagen, du machst übrigens das und das falsch und das macht man übrigens auch anders, sondern es sind so, es sind nette Leute halt, die sagen, übrigens, bei meinem Hund hat das und das geholfen, vielleicht probierst du es ja so, weißt du? Ich finde, da macht der Ton halt super viel aus und davon habe ich so nette Menschen in dieser Community, bin ich super dankbar für. Also ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.
Ja, bist du eigentlich, würdest du sagen, du bist jetzt eine Hundemami? Bist du eine Hundemami?
Voll, 1000%. Das dreht sich alles um den Hund. Ich bin sogar am Montag von einem Dreh früher weg, weil ich gesagt habe, Leute, 17:30 nehme ich den Zug, weil ich habe keinen Hundesitter. So, ne? Ich werde, egal welche Aufnahmen noch fehlen, 17:30 der Zug muss kommen, damit der Hund nicht so lange alleine ist. Und ich habe so eine lustige Hundecam und kann sie noch korrigieren über die Cam. Also sie kann mich hören.
Ach, das ist ja süß.
Und wenn sie jault, dann kann ich sie ankschten. Das klappt auch ganz gut.
Das also, stimmt, das habe ich mitgekriegt. Ksch. Und dann guckt sie immer?
Sie ist total verwirrt dann. Ne? Ja. Sie ist so, oh mein Gott, wo kommt das her? Aber es beeindruckt sie und das hilft erstmal, dass sie aufhört zu jaulen.
Ja, diese Hundecamps sind ja wirklich der Hit. Also ich hatte immer einen Arbeitskollegen, der hatte auch sein Golden Retriever immer zu Hause. Und dann habe ich immer gesehen, hat er die Cam eingeschaltet. Dann, Max, runter von der Couch. Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, du darfst das nicht.
Ja, nee, so weit geht's bei uns nicht. Ich bin einfach nur froh, wenn sie nicht das ganze Haus zusammenschreit. Und die ist ja wirklich, die jault, also die sieht aus wie ein Fuchs. Und jault wie ein Wolf, so, ne? Also wenn sie uns vermisst, wenn sie ihr Rudel sucht, dann stellt sie sich mit den Vorderpfoten so auf ihren Korb, Kopf in den Nacken und dann wird gejault. Und das hält die durch, so 1-2 Stunden.
Also Mio ist eine Entertainerin wie die Mami?
Boah, Mio ist vor allem auch sehr Drama, so, ne? Das habe ich nicht so krass. Das hatte ich mal in meiner Jugend, aber Mio hat das immer noch sehr gut. Die ist Drama, ganz schlimm.
Die ist ja noch aber ganz klein, oder?
Die ist jetzt 17 Wochen. Ach, aber Gott, der Tierarzt hat zu mir gesagt, ein Shiba Inu ist so eine kleine, so eine Drama-Queen. Und die sind so, oh mein Gott, fass mich nicht an.
Oh,
dann ist sie ja kreuzt mit einem Spitz. Und der Spitz ist sehr bestimmt. Der sagt so, Alter, fass mich nicht an. Ne? Und die beiden Hunde vereint ist Mio. Sie ist super hyperaktiv. Die ist auch, also die, man, wir spielen mit der auch ganz, ganz wenig, weil die immer so on ist. Und wenn du das noch irgendwie schürst, die apportiert zum Beispiel auch gern, machen wir auch nicht mehr. Wir lassen die einfach in Ruhe. Die soll sich einfach entspannen. So. Das ist unser Ziel.
Es gibt ja wirklich Tiere oder Hunde insbesondere, die merken nicht, wann sie eine Pause brauchen. Ne?
Ja.
Da sind ja, ich glaube, Golden Retriever und französische Bulldoggen sehr prädestiniert für. Die kriegen ja nicht genug. Die musst du dann wirklich bändigen, sonst.
Kannst du mir mit auf die Liste schreiben, weil das ist bei der auch so.
So, Sissi, ich sehe hier deine Interessen. Das ist auch eine Sache, die man ja immer sieht. Du bist ja ein richtiger Sportfreak, ne? Du bist ja die Wakeboarderin vor dem Herrn. Wenn man mal sieht, wie krass lässig du da so hängst und ja, hi, ich bin hier. Bin ich ja stark. Erzähl mal, wie kommt man denn zum Wakeboarden?
Ich habe Wakeboarden zum allerersten Mal probiert, als ich im Urlaub war mit einer Freundin in Miami und das ist schon sehr lange her. Ich habe es ausprobiert, bin 3-mal gestartet, 3-mal auf die Gusche gefallen und habe danach festgestellt, das ist auf jeden Fall nicht mein Sport. Sie ist dann so ihre Runden gefahren und ich habe gedacht, ja, sieht super aus, ich bin da raus. Ne? Ich mache vielleicht mal hier so Stand-Up-Paddling oder sowas, aber vorbei. Und dann war ich in San Diego zum Studieren und da kann man ja an der San Diego State University so unfassbare Kurse belegen wie Surfing und Wakeboarding. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich hier ein halbes Jahr. Kein Schwein von den Leuten in Deutschland kann mich sehen. Komm, ich versuch's nochmal. Und dann habe ich es da hinterm Boot versucht und habe es dann da auch gelernt, als Teil des Seminars sozusagen. Und habe mich dann verknallt. Also wenn du einmal stehst auf dem Wakeboard, der Start, das wird jeder, der das gerade hört und schon mal probiert hat zu starten, der weiß genau, was ich meine.
Man ruckt an, ne?
Der Start ist eklig. Genau. So, ne? Da musst du ein bisschen beißen. Da fällt man halt ein paar Mal hin. Ja. Aber wenn du das überwunden hast und die Runde gedreht hast, dann entwickelst du dich auch so schnell weiter in diesem Sport. Und es ist einfach ein Sport. Ich liebe das Gruppengefühl, dass wir alle zusammen da auf dem Steg sind und uns austauschen, was die Tricks angeht, was wir besser machen können, uns gegenseitig filmen und so. Und trotzdem bist du auf dem Wasser, aber ganz alleine. Mit dir und dem Board und dem Wind und dem Wasser. Und das ist, ich finde, das ist der beste Sport der Welt. Das ist ein wahnsinnig schöner Sport.
Und vor allen Dingen ist es ja wirklich anstrengend, denn man hat ja instinktiv, wenn man diesen Griff anfasst, das Gefühl, man müsste jetzt anrucken, sich so halten. Aber das ist ja genau kontraproduktiv. Du musst ja wirklich lang bleiben, hinten rein.
Arme lang,
genau.
Genau.
Und, ich hatte mal das einem Freund zum Geburtstag geschenkt. Da waren wir also dann an der Ostsee in der Anlage da. Und alle haben am Anfang angeruckt. Ne? Ich natürlich auch einmal schön auf die Fresse gefallen.
Bist du gleich Wakeboard gefahren, nicht erst Wasserski?
Nee, Wasserski.
Ja.
Nee, Wakeboard habe ich mich nicht reingetraut.
Das müssen wir auch immer noch machen. Ne? Wir haben eine lange Liste.
Wir haben eine lange Liste, ich merke schon. Ey, aber das war so verschärft. Dann bin ich da irgendwie 3-4 Runden rum und dann hat es mich einmal aus dieser Bahn gehauen. Und dann habe ich versucht, noch mich festzuhalten, was völlig bescheuert war, weil mir sind ja die Ski schon längst abgeknallt. Und dann musste ich also da zurück und ich war so dankbar, dass ich diese Schwimmweste um hatte. Weil ich bin so auf den Kopf gefallen dabei, ja.
Also so aus mit 30 km/h, so
ja, pff. Richtig, genau so. Und ich so, oh, krass, Wahnsinn, was ist hier passiert? Und es hat wirklich wehgetan. Ich habe wirklich den Fehler gemacht, ich hatte keinen Helm auf. Also ich bin wirklich mit meinem sozusagen Kopf, Ohr seitlich aufs Wasser so. Oh.
Aber die, also lass mich dir sagen, das ist relativ normal. Also bei uns ist es auch so eine Anlage, die Anfänger hat keiner einen Helm auf. Also die Helme tragen wir ja, wenn wir über die Obstacles fahren, ne, dass du da, wenn du was probierst, vielleicht nicht mit dem Kopf auf so ein Obstacle fällst, aber dass du dir wirklich was tust, wenn du als Anfänger ein paar Runden drehst, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich.
Was wolltest du eigentlich sagen? Rotfinger?
Als Rotweste.
Nee, als Rotweste sind Anfänger, ja? Ja, ich hatte auch eine rote Weste an.
Ja, die sind ja auch schön, aber das ist wirklich, also das ist unwahrscheinlich. Brauchst eigentlich keinen Helm.
Okay.
Für den Teil noch
dann nicht. Dann hatte ich einfach irgendwie Pech.
Ach, tut mir leid.
Aber es hat dann super geklappt. Ich hatte auch, wir hatten alle tierisch Muskelkater. Oh mein Gott. Ich dachte,
du hattest Muskelkater?
Total.
Wie lange ist das denn her?
Ein Jahr oder so.
Krass. Hätte ich nicht gedacht.
Nee, nicht ein Jahr. Quatsch, ist ja Quatsch. Zwei Jahre ist es her. Naja, weil wahrscheinlich die, also ich hatte nicht in den Beinen oder so, aber hinten drin tatsächlich, ich glaube, der Rücken, diese Rückengeschichte. Ja. Ich bin ja eher so hier vorne und wahrscheinlich dieses nach hinten aufgerichtet sein, durch Halten.
Sind das echt Muskeln, die du sonst nicht benutzt, ne?
Ja, wahrscheinlich. War cool. Also
hat mich
wirklich begeistert.
Nächstes Mal dann aufs Board, ne?
Ja, ich glaube schon. Ich muss das mal machen, aber nur mit Helm.
Ja, dann mit Helm.
Kriegst ja, meinen Helm. Sonst da. Ich habe einen super kleinen Kopf. Ich habe mein Motorradhelm, ist eine XS. Man mag es kaum glauben. Was hast denn du für eine Größe?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielleicht eine S, aber wir polstern den. Das wird funktionieren.
Oh, das sieht bestimmt richtig bescheuert. Ist aber gut. Wir gehen mal Wingboard.
Du überzeugst dann durch Leistung, nicht durch den Helm, nicht durch den Look.
Genau, das machen wir so. also ich muss jetzt nochmal auf meinen Zettel gucken.
Du bist gut vorbereitet. Ich sehe schon, eine ganze A4-Seite ausgedruckte Informationen.
Aber eigentlich auch traurig, ne? Es war eigentlich nur eine A4-Seite. Dabei hast du so viel mehr gerissen in deinem Leben.
Ach, um Gott, ich find's ganz beeindruckend, dass du dich so vorbereitet hast.
Ja, das mache ich eigentlich immer. Das gehört sich ja wohl so, wenn so eine schöne Gäste... Also
ich dachte, wir schnattern hier einfach so ein bisschen.
Ne, machen wir ja auch, aber manchmal muss ich mich ja doch ein bisschen an meinen Leitfaden halten.
Na komm, dann sag mal, was der Leitfaden hergibt.
Der Leitfaden. Nee, ich wollte eigentlich nochmal auf sozusagen auf deine Karriere zu sprechen kommen. Jetzt kriege ich mein Bein hier nicht runter. So jetzt. Auf deine Karriere zu sprechen kommen, denn man sieht ja von außen immer nur die Benefits. Aber ich möchte eigentlich unbedingt nochmal von diesen Praktika, von diesem Volo, dass du da jetzt wirklich bist, wo du bist, das ist ja auch, oder der Punkt, an dem man erkennt, alles klar, ich schaffe das nicht mehr allein, ich brauche jetzt ein Management, die Connection, die Netzwerke, also das würde mich wirklich mal interessieren, wahrscheinlich unsere Fans auch.
Wie es dazu kam, meinst du?
Mhm.
Da muss ich sagen, dass der Punkt, an dem ich dachte, ich schaff's nicht, der war bei mir nicht da. Also mein Management hat mich im Fernsehen gesehen, da habe ich den MDR-Festival-Sommer moderiert. Und da fanden die mich irgendwie cool und haben mich gefragt, ob ich Bock habe, in die Agentur zu kommen. Ich war damals noch ganz unsicher, das weiß ich noch, ob man diesen Vertrag unterschreiben darf. Und da habe ich den Clueso noch gefragt, ob er das seinem Anwalt mal zeigen kann, weil ich nicht so Kosten verursachen wollte und so. Mhm. Und dann habe ich das aber unterschrieben. Und das war für mich die beste Entscheidung, glaube ich, die ich jemals so getroffen habe, weil meine Agentur ist in Köln. Ist nochmal eine ganz andere Welt, ist medial irgendwie ganz anders präsent, ganz anders aufgestellt, ne? Und dadurch habe ich auch viele Jobs bekommen, die ich sonst, glaube ich, nicht bekommen hätte. Also das war ein Schritt raus aus meiner kleinen MDR-Radio-Welt, rauf auf große Bühnen, rauf zur CeBIT, zur IFA, zu den Messen, mit der Telekom gearbeitet, mit Volkswagen, wo wir uns kennengelernt haben, gearbeitet, viele Fernsehprojekte angefangen. Und die sind natürlich auch sehr gut im Ratschläge geben. Ne? Die sagen dann auch mal, ah, ich glaube, den Job nehmen wir lieber nicht an. Das tut nichts für dich so. Mach das lieber nicht. Hm. Weißt du, ich bin so jemand, ich sage immer zu allem ja. Wenn mich jemand fragt, würdest du das... Ja, wenn ich euch helfen kann, na klar, dann komme ich. Das kriege ich irgendwie hin. Und es ist ganz gut, jemanden zu haben, dem du dann jetzt... Ich bin jetzt bei denen seit, weiß nicht, auch 8, 9 Jahre oder so, den du dann so vertraust und sagst, okay, wenn ihr sagt, das ist eine Kackidee, dann machen wir das halt lieber nicht. Also es geht gar nicht nur darum, Jobs zu bekommen, sondern auch einfach darum, gut beraten zu sein. Hm. Und das machen die Ravenrocker super. Also ich bin da sehr, sehr happy. Ich weiß aber auch von Freunden, dass jetzt viele versuchen, in Agenturen zu kommen, weil sie sagen, so wie du, wir schaffen es nicht oder wir brauchen mehr Jobs. Ich glaube, da kann ich aber nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, da muss man sich einfach bewerben oder vielleicht mal ein Demo hinschicken oder einfach mal anrufen.
Weil das ist ja nicht eigentlich der klassische Weg, dass ein Management einen entdeckt, oder? Normalerweise ist es ja so, dass du die irgendwie findest. Dachte ich so zumindest.
Das weiß ich.
Aber das ist total stark. Also eigentlich total mega. Also musst du ja einfach mega krass überzeugt haben.
Ich weiß nicht.
Trotz deiner Unsicherheit.
Ja, vielleicht dachten die Menschen, mit der können wir was anfangen. So, ne?
Spannend. Und das war gut. 8, 9 Jahre. Ja, du bist ja Jahrgang...
84.
84, genau, du wirst.
Mit 19 habe ich beim Radio angefangen.
Das ist schon sehr früh. Mit 19 habe ich gerade mal Abi gemacht.
Mhm. Ich bin 18 gemacht, ja.
Krass. Und dann hast du wie viele Jahre studiert? 6, ne? Für einen Magister? Oder 5?
Ich glaube, ich habe länger gebraucht. Ich habe angefangen mit Amerikanistik auf Diplom. Nee, Quatsch, ich habe angefangen mit Lehramt. Lehramt.
Oh, Susie Mensch, ich wollte Lehrerin werden.
Sozialkunde, was habe ich denn studiert? Sozialkunde, Spanisch, ah, ich weiß nicht, es war eine total wilde Mischung. Und der Umstieg vom Abitur, wo man einen Stundenplan hat, zum Uni-Alltag, wo dir kein Schwein mehr sagt, wann du wo sein musst, war für mich sehr schwierig. Ich weiß noch genau, ich saß in einem Seminar, in einem Pro-Seminar wahrscheinlich, und jemand hat mir so ein Zettelchen zugeworfen, habe ich aufgemacht, stand drin, ich glaube nicht, dass du hier richtig bist. Und ich war so, ja, scheiße, ich verstehe auch kein Wort. So, das war ein Spanischkurs. Und ich habe gedacht, okay, dieses Studieren, vielleicht ist das ja auch gar nichts für mich. Und habe wirklich eine Weile gebraucht, um mich da reinzufinden. Also an alle, die das gerade hören, wenn ihr euch noch nicht wohlfühlt beim Studium, seid mutig, wechselt das nochmal. Wechselt von mir aus noch dreimal. Das ist besser, als sich da so durchzuquälen. Ich habe dann auch VWL mit drin gehabt. Oh, habe ich mich super. Amerikanistik auf Diplom habe ich dann studiert. Mit VWL als Pflichtfach. War das ätzend. VWL.
Hast du durchgezogen?
Nee, wieder.
Ach, auch wieder gewechselt.
Genau. Ich bin dann auf Magister Medienkommunikationswissenschaften und Amerikanistik, Anglistik. Und das war dann super. Mhm. Und da war mein Abitur war eigentlich zu schlecht, aber die haben damals schon damit geliebäugelt, dass ich da vielleicht mal einen Lehrauftrag für die mache, was ich auch gemacht habe dann. Ich habe dann da unterrichtet, Medienpraxis ein bisschen. Deswegen haben die mich reingelassen, sozusagen. Ah, ne? Ja, und da habe ich mich dann wirklich wohlgefühlt. Aber das ganze VWL, Mathe-Gedöns und so, hau ab, das war nichts für mich.
Aber ist es nicht verschärft, wie man manchmal einfach gewisse Dinge tun muss, wo man sagt, ja, am Anfang mal gucken und dann feststellt, weil man sich so unwohl fühlt, dass das genau das nicht ist? Also manchmal muss man ja vielleicht auch wirklich in die falsche Richtung gehen, um dann zu erkennen, voll, ist das der richtige?
Voll, man muss vor allem mutig sein. Also wir besprechen das auch so oft jetzt so in den 30ern, ne, dass man sich denkt, für viele Sachen ist einfach schon der Zug abgefahren und man traut sich nicht.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir uns gegenseitig noch viel mehr Mut machen müssen, einfach uns zu trauen, auch nochmal die Richtung zu ändern, auch wenn man denkt, es ist schon recht spät. Die Hundesitterin von der Mio zum Beispiel, ne, von meinem Hund, bestes Beispiel, hat BWL studiert für ihre Eltern, wie sie selber erzählt, und hat dann hat so gemerkt, Mann, das ist nicht mein Ding, ich fühle mich nicht wohl, ich finde das eigentlich voll scheiße, ich fühle das überhaupt nicht, hat geschmissen dann und hat gesagt, nee, ich will Hunde ausführen, ist dann Dogwalkerin geworden und macht jetzt parallel ihre Ausbildung zur Hundesitterin. Und das macht die happy und die Eltern natürlich so, oh Gott, unser Kind, BWL, die sollte doch, keine Ahnung, was die werden sollte, aber die ist jetzt happy.
Aber ich meine, sie kann ja aufgrund ihrer Expertise und ihres Wissens ja natürlich auch richtig Business daraus machen. Sie kann ja ihre eigene Hunde-Dogging-Walking-Firma
gründen. Ach, macht sie auch, aber es braucht da halt Mut. Weil zu sagen, ich steige jetzt nicht in so einen normalen Job ein, sondern ich mache das jetzt.
Aber ist es nicht verrückt? Also ich finde es wirklich verrückt, dass man sagt, ich bin ja jetzt auch 30 dieses Jahr geworden. Ne? Und es war immer so, oh Gott, 30, wenn ich 30 bin, dann will ich das alles haben. Gut, mein Lebensweg war jetzt sowieso immer ein bisschen anders als die der anderen. Als der anderen, aber man denkt so, ja, jetzt ist eigentlich schon so viel gesettet, wenn man jetzt nochmal was anderes macht, dann wäre es vielleicht zu spät. Ist das, woher kommt es? Susi, sag's mir bitte.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir generell sehr angstgetrieben sind. Also wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, ist Angst ein Riesenthema in allen Bereichen. Angst, irgendwelche Vorstellungen nicht zu erfüllen, die vielleicht Eltern an einen haben, die man sich selber mal irgendwann gesetzt hat. Irgendwie Angst zu versagen, Angst nicht mehr irgendwo anzukommen, nicht mehr einsteigen zu können, den Anschluss nicht zu schaffen, einen Fehler zu machen. Also was ich überlege, also wenn ich schon dreimal mehr einfach gemacht hätte, als mich so vom Kopf treiben zu lassen und angsterfüllt zu sein, weiß nicht, da wären schon ganz andere Sachen dran gewesen, ne? Aber weiß nicht, warum wir das haben, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass niemand damit alleine ist, weil wir es, glaube ich, alle haben.
Das ist ja auch schon mal gut zu wissen.
Ja, glaube ich auch.
Das ist immer, man denkt immer so, man ist alleine in dieser kleinen Blase. Und wenn man sich aber mal umhört und genau hinhört oder genau hinsieht, dann stellt man ja schnell fest, wow.
Voll. Ich glaube, da ist es auch ganz egal, was man arbeitet oder wie erfolgreich man ist oder wie alt man ist. Ich glaube, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als wir alle denken. Und das ist nicht nur, was den Beruf angeht und die Angst angeht oder die Angst nicht zu genügen angeht. Ich glaube, diese ganzen Baustellen, die vereinen uns so als Menschen viel mehr, als wir denken.
Ja. Was hältst du eigentlich so von Zukunftsvisionen?
Ach so. Nee, was hältst du so von Angst? Was hältst du so von Zukunftsangst? Zukunftsvision inwiefern?
Naja, wenn man dich fragt, also Sissy mit 35 ist jetzt da und da und so und so und die macht die und die Show und die moderiert da und da. Mhm. Wie sieht denn die Sissy in 5 bis 10 Jahren aus? Beziehungsweise ihr beruflicher Werdegang?
Das ist so eine Cheffrage, Frau Dorni. Ne? Sowas fragen Chefs einen immer. Die sagen immer, wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Dann müssten Sie jetzt schon die Gleise so stellen, dass die da dann ankommen.
Genau, vielleicht bin ich schon.
So in 5 Jahren? Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, ich kann mich halt für alles Mögliche begeistern und ich hänge nicht sehr an dem Medienzirkus. Ich hing da sehr dran, bevor ich eingestiegen bin und auch noch so die ersten paar Jahre wollte ich immer unbedingt ins Rampenlicht und immer, ich wollte immer gesehen werden und da sein. Das hat sich aber dann so im Laufe der Jahre, ist mir das verloren gegangen.
Aber wieso? Das würde mich jetzt wirklich mal sagen. Wieso glaubst du, dass es nicht mehr da ist? Rampenlicht ist ja so eine Sache, warum will man eigentlich ins Rampenlicht?
Ja, ich glaube, jetzt geht es eher so um die inhaltlichen Sachen. Ich habe jetzt gerne Themen, die ich bearbeiten möchte. Mir ist zum Beispiel diese ganze Zwischenmenschlichkeit, die Nächstenliebe, so die Bahnhofsmission, mit denen ich viel gedreht habe. Sowas, also jetzt ist es projektbezogener, aber ich will nicht mehr auf Teufel komm raus jetzt ins Fernsehen oder so. Ich freue mich, ich habe gerade vorgestern, jetzt geht es wieder so um neue TAF-Projekte und so. Ne? Ich freue mich auch, wenn ich wieder ein bisschen Fernsehen machen kann. ZDF Neo kommt jetzt was ich nicht erzählen darf, was aber auch spannend ist. Aber ich habe diesen Druck nicht mehr. Also ich strebe das nicht an. Mhm. Ich verkaufe mit meiner Mutter zum Beispiel im Dezember immer Glühwein. Wir haben einen Glühweinstand. Macht mir genauso Spaß. Ich könnte auch an der Wakeboard-Anlage hebeln. Würde mir genauso Spaß machen. Deswegen kann ich hier die Frage so schwer beantworten. Mhm. Ich könnte in 5 Jahren auch komplett raus sein aus dem Medienzirkus und einen Café in Halle machen, irgendwo am Saaleufer. Keine Ahnung. So, ne? Also ich will nicht auf Teufel komm raus in den Medien bleiben.
Das heißt, du bist da wirklich noch gar nicht so festgelegt. Ich gerade so dachte, gerade Medienmenschen, ich finde mich ja vielleicht da selbst auch wieder vielleicht, dann sagt, okay, das ist die Bahn, das ist der Weg und zack, nee.
Hab ich nicht. Ich scheue mich auch sehr von einer Festanstellung oder sowas, weil ich, ich mag das einfach auch nicht so gebunden zu sein. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, jeden Tag zur selben Zeit am selben Ort zu sein und Stempel auf irgendwelche Dienstreiseanträge oder so zu machen. Das wäre nicht meins. Ne? Mhm. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die das machen und die sogar Freude dabei haben. Ja. Aber für mich wäre das zum Beispiel nichts. Und dann, ich glaube, dann würde ich lieber mit weniger auskommen, aber dafür irgendwie freier sein in dem, was ich tue und mich nicht so festlegen. Es ist so lustig, dass du das fragst, weil genau das ist auch eines der Themen, was ich mit meinem Freund immer bespreche, ne? Auch mit meinem besten Kumpel, wir reden.
Lass mich
so
raten, dein Freund ist festangestellt?
Der ist festangestellt. Der ist festangestellt. Und die, manchmal bin ich auch ein bisschen neidisch, wenn ich so sehe, boah, hier 13. Gehalt und dann, ja, da die Urlaubstage und er braucht sich halt keine Sorgen machen, ne? Kommt immer das Geld rein am Ende des Monats. Aber der steht halt auch jeden Morgen 5.30 Uhr auf und dackelt zur Arbeit. So, ne? Nee, sage ich dir ganz ehrlich, da gehe ich erstmal zur Wakeboard-Anlage, wenn die aufmacht morgens um 10. Weißt du?
Naja, ich finde es, ich bin ja auch selbstständig und ich muss sagen, zu Corona, also zum Thema Selbstverwirklichung, Bedürfnispyramide nach Maßlos, muss ich sagen, sind wir ja wirklich schon weit.
Ja.
Aber jetzt zu Corona-Zeiten, oh mein Gott, wie schrecklich war das bitte. Mhm. Und es ist ja, hat ja noch nicht aufgehört. Wir können ja froh sein, dass wir jetzt wieder auch Sachen machen und Aufträge haben. Ja,
voll.
Aber diese Zeit, diese 3 Monate, wo man nicht wusste, was kommt, und man weiß es ja auch bis zum Jahresende immer noch nicht, viele sind auf Kurzarbeit, ja. Boah, schlimm. Das hat mich wirklich mürbe gemacht. Das hat mich richtig mürbe gemacht, obwohl ich jeden Tag, wirklich jeden Tag das mache, was ich wirklich liebe. Und ja, trotz alledem muss ich sagen,
auch da bist du nicht alleine, ne? Also ging mir genauso.
Ja.
Da war bei uns allen, hatten wir alle ganz schön Schiss. Und ist auch immer noch so, wie du sagst, es sind halt viele Events ausgefallen, viele Castings ausgefallen. Aber auch da ist es dann immer so, dass ich versuche, das große Ganze zu sehen. Und um bei den Bahnhofsmissionen zu bleiben, habe ich dann zum Beispiel da mal ein paar Bahnhofsmissionen abtelefoniert, dem gesagt, ja, uns bleiben jetzt die Spenden aus, wir kriegen jetzt nichts mehr. So, ne? Und dann fängst du an, den Fokus zu verschieben und hilfst denen erstmal, weil, ja, okay, wow, du hast jetzt keine Bühnenjobs, scheiße, so, ne? Aber die haben einfach mal nichts zu essen für die Leute. So. Und dann geht's auch wieder, weißt du, wenn man das alles in Relation setzt, dann...
Da sind wir gerade beim Punkt, ich habe, also der Vater meiner Freundin aus Kanada, Hi Wade. Mit der ist auch mein großer Mentor. Wir haben in der letzten Zeit so viel miteinander gesprochen. Ne? Der hat mir auch immer wieder irgendwie mir zugeredet und so. Und sagte, Julie, if money is your only problem, then you don't have a problem. Und ich habe es am Anfang irgendwie nicht so richtig kapiert, muss ich ja fast sagen. Und jetzt sage ich so, ja, wir sind gesund. Wir haben irgendwie ein Dach über dem Kopf. Wir sind immer noch in der Lage, uns was zu essen zu holen. Ja, haben wir halt keine Medienjobs, aber letztlich, mein Gott. Ja.
Das klingt immer so flosklich, ne? Ja, und meine Mutter sagt auch immer, man braucht halt Geld und es beruhigt und das ist auch alles richtig. Und wir reden natürlich auch aus einer sehr privilegierten Lage heraus. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Aber am Ende des Tages ist an diesen Floskeln doch vielleicht mehr dran, als man denkt, weil genau so ist es. So, ne? Es macht dich per se halt nun mal nicht happy. Ich kenne so viele Menschen, die haben richtig viel Knack. Ich schwöre dir, die sind nicht happy dadurch. So,
Knack ist
Geld. Ja.
Pinke.
Es ist nicht alles. So ist es nicht. Gibt ganz andere Sachen.
Was sind Dinge, die dich glücklich machen?
Dass ich jedes Mal, wenn ich am See bin, und das ist im Sommer täglich, und da auch abends noch sitze und den Haubentauchern zugucke und da irgendwie mit meinem Ginger Ale oder meiner Apfelschorle sitze und auf den See gucke, denke ich mir, ja, also viel mehr brauche ich jetzt nicht. Ne? Ich habe jetzt den Hund, der macht mich unheimlich happy. Also der kostet mega viel Energie, aber der macht mich sehr happy. Das stand jetzt 10 Jahre lang auf meiner Wunschliste, wieder so eine Tierseele bei mir zu haben. Und der Hund und der See und das Wakeboarden, meine Mama macht mich sehr glücklich, so dieses Familiending. Und einfach auch mit Freunden zusammensitzen und was zu essen, so ganz normale Sachen. Sowas finde ich geil. Das macht mich schon sehr, sehr glücklich.
Das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich muss sagen, ich habe früher auch mal, ich war so, so krass auf Karriere und Sport und immer gepult. Und natürlich war ja auch dann die Überlegung, du hast halt einen 9-to-5-Job und verdienst halt dein Geld und zack. Aber mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ey, die Zeit für mich, ja, die ist so wertvoll oder für Freunde oder Familie oder wen auch immer. Oder einfach nur, genau, Me-Time. Das ist so wertvoll, dass man einfach sagt, okay, man hat jetzt den einen Tag, macht man nur halbtags und dann hat man die Zeit aber für sich.
Aber bei deinem Job ist es ja auch so, wenn du diesen Trieb nicht hättest, diesen Antrieb, ne, dann hättest du ja, also das braucht man doch, korrigier mich, oder? In deinem Job, wenn man gewinnen will, wenn man, da muss man doch beißen, da brauchst du doch das Ziel.
Na, was heißt mein Job? Ich habe ja aktuell zwei, weil ich kann ja nicht allein von meinem Sport leben.
Kannst du nicht?
Nein. Wir werden ja nur eventmäßig bezahlt.
Ach, krass.
Ja, und das war natürlich auch ein großer Knackpunkt. Und viele denken immer, wie die Fußballer, wir kriegen Monatsgehalt. Ja, voll. Aber nee, dem ist nicht so. Und dann bist du ja auch erstmal kurz am Rotieren. Und deswegen, also was heißt deswegen? Ich liebe natürlich meinen Job. Ich bin ja leidenschaftlich gerne Journalistin und mache ja auch meine Beiträge für die Deutsche Welle, für REF, für unser Auto- und Mobilitätsmagazin. Und das ist ja auch voll mein Ding. Ich liebe das ja und ich will das auch nicht wegdenken. Also ich freue mich, dass ich den Sport machen kann und dass ich meinen Job habe, weil das einfach, auch das ist so geil.
Aber der Sport ist auch ein bisschen Job.
Na, wenn Events sind, ja klar, das ist ja natürlich auch schön, wenn man dann so auf ein Event hintrainiert und weiß, okay, am Ende des Tages hast du halt ein bisschen Geld verdient.
Wenn ich dich abends an der Bar treffen würde und fragen würde, hi, na, was arbeitest du, was würdest du mir sagen?
Ich bin Journalistin. Ich
bin Journalistin, ja, okay.
Also,
dann würde ich sagen, ey, und der Bizeps, kommt der vom Schreiben?
Ja, kommt der vom aufgeblasen. Kann ich in grüner Größe variieren?
Ach so, okay, spannend. Ich hatte immer gedacht, du würdest sagen, ich bin so Vollblutsportlerin.
Ja, bin ich ja auch. Aber die Leute, die mich kennen, wissen es ja auch. Aber trotz alledem möchte ich ja jetzt nicht, also ich bin, glaube ich, ich bin nicht eindimensional. Ich bin mehr als das.
Ja.
Ich bin mehr als das.
Ich bin mehr als nur eine Sport, mehr als eine Kampfmaschine.
Nein, da möchte ich jetzt ja auch niemanden was absprechen. Aber ich bin wirklich stolz darauf und das kann ich ja auch gut und gerne mal sagen, dass ich beides habe. Ich habe meinen akademischen Werdegang und ich habe meinen sportlichen Werdegang. Und langfristig werde ich ja sowieso, also das Kämpfen mehr oder weniger, ja, das kannst du ja nicht immer machen. Sagen einfach, leider kannst du es nicht immer machen.
Was denkst du, wie lange kann man es machen?
Ich weiß nicht, also es gibt ja viele Sportlerinnen, die haben schon Kinder und die sind dann wieder zurück ins Kampfbusiness.
Kannst du dir das vorstellen?
Nee, ich glaube, wenn ich einen Cut mache, mache ich einen Cut. Ich glaube, dann will ich auch mein Leben danach irgendwie für mich haben.
Mhm.
Außerdem sehe ich mich auch ehrlich gesagt noch nicht in dieser, ich bin froh, dass ich meinen Hund habe. Aber ich sehe mich auch ehrlich gesagt nicht als Mami. Also noch nicht.
Noch nicht, musst ja nicht.
Siehst du dich als Mami?
Weiß nicht, ich denke oft drüber nach. Momentan hat mich der Fuchswelpe schon so viel Nerven gekostet, dass ich den ab und zu aus dem Fenster werfen wollte. Also würde ich sagen, nee.
Mhm.
Aber ja, das ist, glaube ich, als Frau echt auch so ein Thema. Ne? Boah, das ist einfach so viel Druck, den man sich selber macht. Voll. Dann muss man irgendwie auch genau hinhören. Sind das jetzt meine echten Gefühle? Ist das was, was ich mir von der Gesellschaft gerade so überhelfen lasse und vom Freundeskreis, weil um mich rum irgendwie alle Kinder haben und man fühlt sich da manchmal so als Alien, wenn man keins hat. Und ich versuche da einfach super ehrlich zu mir zu sein. Und das fällt mir manchmal gar nicht so leicht. Also auf der einen Seite hatte ich das immer auf meiner Liste, klingt jetzt dumm, aber ich habe mich
die imaginäre To-Do-Liste.
Ja, wirklich.
Wer
ich
habe sie mich
immer so gesehen. Ja. Meine Mama hat auch immer gesagt, eine Frau, ne, die muss irgendwann mal ein Kind gekriegt haben. So bla. Und ich dachte immer so, ja, ich wollte das auch und will das irgendwie auch, aber kann es mir gerade nicht vorstellen. Und dann nebenbei läuft die Uhr so ab. Ne? Und dann kommt der Gedanke immer mal wieder hoch und man denkt sich so, wenn ich richtig ehrlich bin, fühle ich es gerade nicht.
Ja.
Wer weiß, ob es dann noch geht oder, boah, das ist ein Thema, das stresst mich extremst.
Ich sag mal, zu einer gewissen Medienpräsenz, die wir beide auch haben und unserem Werdegang, den wir jetzt für uns gewählt haben, das passt halt einfach auch gerade nicht ins Konstrukt. Also, okay, viele sagen immer, ja, ein Kind passt nie ins Konzept. Kann man ja auch denken, was man will drüber. Aber es passt halt gerade wirklich nicht. Wenn du Medienjobs machen willst, dann kannst du, das funktioniert einfach nicht.
Ich habe es bei vielen Freundinnen gesehen, die denselben Job machen, den ich mache, die dann wirklich... Also nebenbei, es klingt jetzt ein bisschen hart an, aber die nebenbei schnell ein Kind kriegen und dann versuchen, super schnell wieder den Einstieg zu finden. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Unternehmen sich riesengroß auf die Fahne schreiben, familienfreundlich zu sein, aber die Realität oft anders aussieht.
Absolut.
Und ich glaube, dessen sind wir uns voll bewusst alle, weißt du? Da geiert schon quasi der Nächste und du weißt es ganz genau so. Deswegen ist es ist halt eine krasse Entscheidung, aber ich glaube, bei mir ist es wie gesagt, ich hänge nicht mehr so an diesem Medienbusiness und ich glaube, wenn ich das fühlen würde, würde ich das auch einfach versuchen. Also es ist ja auch nicht gesagt, dass das dann gleich funktioniert. Ne?
Nee, natürlich
so, von
nicht.
Daher.
Aber es ist tatsächlich so, weil viele unterschätzen, die sagen ja, okay, Kind, dann Kita, so und so und so und so. Und dann mal auf die Uhr gucken dabei.
Ja, wir funktionieren einfach die ganze Zeit.
Genau, so, ne? Aber die Sache ist die, dass ein Kind ja irgendwie auch mal krank wird. Das Immunsystem ist ja noch nicht so stark wie unseres. Das heißt, sie sind ja gefühlt alle 2 Wochen krank.
Ja.
Und dann bist du ja auch wieder in der Situation, einer muss ja arbeiten gehen, um Geld zu verdienen und der andere kümmert sich ja immer ums Kind. Ne?
Mhm.
Und da hast du ja dann auch gleich wieder den Geschlechterkonflikt. Ich sag nicht, also es ist wahrscheinlich wirklich einfach normal, dass wir das jetzt so durchleben, ne? Aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie ich damit umgehe. Geht denn der arbeiten, der mehr Geld verdient für die Familie? Oder geht der arbeiten, der mehr Spaß an seiner Arbeit hat? Oder wie teilt man sich das auf?
Ja, schwierig.
Wie würdest du dir das mit deinem Freund aufteilen?
Also mein Freund würde nicht zu Hause bleiben, hat er auch schon ganz klar kommuniziert. Ja, genau, klassischer Fall von Dödüm. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, beziehungsweise ich sehe es auch bei Freunden, dass wenn du Mutter wirst, glaube ich, verschieben sich deine Prioritäten nochmal.
Wie ja, jetzt und dein Hormonspiegel sowieso.
So, ne? Bei der Mio ist jetzt auch so, ich will, dass der Hund, also ist jetzt... Sorry für alle, die sich gerade auf den Schlips getreten fühlen, weil ich ein Kind mit dem Hund vergleiche, aber ich will, dass es dem Hund gut geht. So, ne? Also nehme ich auch in Kauf, irgendwie irgendwas abzusagen oder früher nach Hause zu kommen, weil meine Prio ist halt der Hund, nicht die Karriere. So. Ich will das, ich habe mir die angeschafft, ich habe eine Verantwortung, ich will, dass die happy ist. Ja. Bums aus Ende. Und ich glaube, wenn du ein Kind bekommst, ist das nochmal eine ganz andere Nummer. So. Und wenn du das dann gerne machst, wovon ich jetzt mal ausgehe, ich glaube, dann bleibst du auch zu Hause. Und das meine ich aber mit fühlen, so, weißt du. Ich will dann auch das Kind bekommen und will das nicht nebenbei bekommen und dann denken, oh, jetzt muss ich schnell wieder hier 20 Kilo runter joggen, damit ich wieder irgendwie vor die Kamera kann. Da habe ich wirklich richtig hart keinen Bock drauf. Also wenn ich ein Kind kriege, dann will ich das auch genießen und dann will ich da Zeit für haben und dann will ich es gut finden.
Ja, absolut. So. Du, kennst du Caroline Kebekus? Ja, wahrscheinlich.
Also nicht persönlich, aber ich weiß,
ja, ich leider auch noch nicht, okay. Aber ich finde sie ja so mega.
Hat die ein Kind gekriegt?
Nee, cool. Nee, aber sie hat doch jetzt eine geile Show in der ARD auch, die... Dix.
Von die was?
Die Caroline Kebekus Show, kurz Dix. Dann hat sie gesagt so, dann lass uns doch mal gleich Merch draus machen, ne? I love Dix.
Sehr fand gut, sehr geil. Gut.
Ja. Nein, und dann war auch diese Corona-Geschichte und dann hat sie auch gesagt, ey, eigentlich finde ich es voll schön, dass ich mal Zeit habe für mich, dass ich jetzt die Dinge mal wirken lassen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, aber eigentlich müsste ich doch irgendwas machen. Alle anderen machen doch auch irgendwas. Die lernen Sprache, die machen ihren Podcast. Oder die machen das und das. Das heißt, man hat sich ja fast ein bisschen schlecht gefühlt, dass man eigentlich mal...
Voll. Ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, du hast jetzt Zeit geschenkt bekommen. Mach bitte irgendwas Produktives mit dieser Zeit. Schreib irgendwie ein neues Konzept, fang irgendwas an. Du kannst jetzt unmöglich diese Zeit verschwenden, die dir gerade geschenkt wird. So, ne? Und da geht es schon wieder los. Also manchmal denke ich, wir haben alle ganz schön einen am Strauß. So, das ist wirklich Wahnsinn.
Also absolut, ne? Das können wir unterschreiben. Wir haben alle wirklichen Dinge am Laufen.
Ja.
Am Strauß. Ist gut. Ich werde diese Floskel in meinen...
Ein Ding am Sträußchen.
Ein Ding am Sträußchen. Ich werde diese Floskel in meinem Repertoire aufnehmen.
Mir hilft wirklich immer, also bei all den Sachen, die wir bis jetzt schon besprochen haben, hilft mir immer ganz, ganz doll zu wissen, dass man mit all diesen Sachen nicht alleine ist. Das macht es jetzt nicht weg oder so, aber es ist, mich beruhigt das. Also ich finde das irgendwie schön zu wissen, andere müssen da auch durch und sich da irgendwie bei zu unterstützen, finde ich irgendwie ganz...
Oder genau, einfach wenn man sich darüber wirklich mal austauscht, wie hast du es gemacht, wie...
Voll.
Genau, diese, finde ich auch gut. Absolut. So, liebe Sissy.
Dann guckt sie wieder auf ihren Leitfaden, die Frau Dorni. Guck mal, was sie sich noch...
Na, die Sache ist, ich habe ja hier die Rubrik 15 schnelle Fragen.
Oh.
Ja. Mhm. Und die kann ich mir leider noch nicht merken, aber vielleicht bald. Bist du bereit?
Ich nehme an, ich soll jetzt 15 Fragen schnell beantworten.
Naja, das wäre schön, wenn die so ganz intuitiv waren.
Puh. Versuchen wir es mal.
Kaffee oder Tee?
Kaffee. Mit Milch.
Hund oder Katze? Das kann ich beantworten. Hund.
Auf jeden.
Haus oder Wohnung?
Wohnung.
Fahrrad oder Auto?
Auto.
Oh, Auto?
Ich kann ganz schlecht Fahrrad fahren.
Bahn oder Flugzeug?
Bahn.
Weiß oder schwarz?
Schwarz.
Da reden wir danach drüber.
Oh.
Halb leer oder halb voll?
Halb voll.
Bar oder zu Hause?
Zu Hause.
Perms oder Sneakers?
Sneakers.
Yes, oh my God. Job oder Familie?
Ah, Job.
Wasser still oder mit Sprudel?
Still.
Still.
Wo kommt diese Army Accent her?
Ich weiß auch nicht.
Okay.
Da muss ich gleich eine lustige Anekdote unbedingt noch erzählen. Wassereis oder Milcheis?
Milcheis.
Joggen oder Radeln?
Joggen.
Hochzeit, ja oder nee?
Nie.
Nie? Ich habe nee gefragt.
Achso, nee.
Du sagst echt nie.
Nee. Hochzeit, nee.
Schade, weil ich halt noch
die andere... War das eine Anschlussfrage, oder?
Ja, genau. Scheiße. Das war nämlich kleine oder große Party.
Langes oder kurzes Kleid.
Ja.
Ja, wenn, dann eine kleine Party, aber ja. Da nie gar keine. Also Party kann man ja trotzdem machen. Brauche ich keine Hochzeit für, kann ja feiern.
Und warum hast du gleich so mit voller Inbrunst gesagt, nie?
Ist nicht mein Konzept. Ich persönlich glaube da nicht dran. Ich freue mich für jeden, der das macht und war auch schon zu Gast und freue mich, wenn die sich freuen und ihre Liebe zelebrieren. Ich zelebriere meine Liebe auch, aber ich... bin so ein, ich glaube, mich würde das sehr, sehr stressen, mich an sowas zu binden. Ich mag das einfach nicht. Ich, auch, vielleicht ist es auch ein familiäres Ding, so, ne, ich, nee. Aber die Kleider finde ich toll. Ich durfte letztens so ein Kleid anprobieren. weil wir gedreht haben bei Uwe Herrmann in Dresden, dieser Brautmodenausstatter von Vox. Und das fand ich geil, mal so ein Kleid anzuhaben.
Man fühlt sich schon ein kleines Prinzessin-mäßig,
mega.
Ne?
Mega. Ich habe das Modell Sozialpädagogin angehabt, so nennt er das, mit so einem Stehkragen und langen Ärmeln. Und ich habe mich mega hübsch gefühlt da drin. Also das hat mir Spaß gemacht. Den Teil mag ich.
Also wärst du ein Model für Brautmode?
Oh ja, vielleicht sowas. Oder vielleicht, ich finde auch den Gedanken, mit Freunden im Garten eine geile Fete zu feiern und die Liebe zu zelebrieren, finde ich mega schön. Hm. Aber ich habe jetzt auch bei vielen Hochzeiten gesehen, was die sich stressen an dem Tag, ne? Davor, am Tag und danach.
Ja.
Aller Schwede.
Die altern in der Zeit gefühlt 30 Jahre.
Ja, und dann kostet es ja auch noch ein Schweinegeld. Nee, Leute, da bin ich raus. Aber zwischen Tüll und Tränen übrigens gucke ich sehr gerne. Geht es ja wieder um die Kleider, ne? Darf man hier Werbung machen? Weiß nicht, diese Serie auf Vox?
Ehrlich gesagt, ich habe nicht mal Fernsehen.
Der ist nicht so schlimm, aber das gucke ich gerne.
Nicht ein Banause, ja.
Nein. Ich brauche eigentlich fast, meine intellektuellen Freunde kommen immer zu mir nach Hause und schütteln den Kopf über das, was ich da gucke. Ich bin ja so ein Trash-TV-Fan, ne? Ich gucke ja Promis unter Palmen und so, den richtig harten Stoff gucke ich ja. Und auch gerne GZSZ, jeden Tag. Und zwischen Till und Tränen. Ich brauche eigentlich nur Vox und RTL. Dann läuft das bei mir.
Ich muss mal kurz lachen.
Letztens habe ich jemanden gefragt, wobei mit Dreisat ist. Ich so, muss mal ein bisschen zappen. Habe ich weiter hinten. Ja, du, alles, was wichtig ist, gucke ich halt wirklich dann online. Ne?
Ich bin ja ein totaler Fan von Dokus, insbesondere Tierdokus. Oh mein Gott, da könnte ich mir ja, also, oder Naturdokus. Da kann ich
mir empfehl Stunden mir eine.
Die haben ja immer einen anderen Namen, aber so grundsätzlich, wenn es um diese Inhalte geht, Savanne, Afrika, die Afrika-Tiere oder, keine Ahnung, die Wasserwelt. Oder
gibt's Blackfish? Die Orca, also Orca-Wale ist ja noch so mit so ein Thema von mir, Orkis. Ja. Und da gibt es so The Cove und Blackfish und so ein paar Filme, die dokumentarische Ansätze haben, die aufklären. Die kannst du dir, wenn du sowas stehst, guck dir das mal an. Das wird nochmal dein ganzes Flipper-Weltbild auf den Kopf stellen.
Oh, ich finde Delfine gar nicht mehr so niedlich. Ich habe jetzt was über ihr Sexualverhalten erfahren und ich muss sagen,
Gruppenvergewaltigung oder was?
Das ja.
Hm.
Und Blaslochpenetration machen Delfine.
Ja, du.
Die, ne? Auch die Männlein untereinander, die. Das ist total verschärft. Ich finde seitdem Delfine gar nicht mehr so niedlich. Flipper fand ich früher toll, aber...
Flipper waren ja drei weibliche Delfine, soweit ich das weiß, die zusammen der eine Flipper im Film waren. Aber ja, ich bin jetzt auch kein Delfin-Fan, finde trotzdem nicht, dass man die versklaven und essen sollte.
Nee, oder auf sowas, gar keinen Fall.
Aber guck dir mal diesen Film an. Alle, die das hören, Blackfish, The Cove, guckt euch das mal an, wenn ihr noch nicht habt. Ich glaube aber, die sind sehr bekannt.
Hast du früher mal Free Willy auch geguckt?
Ich habe Free Willy geguckt. Oh, meine Orca-Wahl-Geschichte.
Oh ja, die Orca.
Ich habe Free Willy geguckt, war gleichermaßen verliebt in Orca-Wale und Jason James Richter, den Hauptdarsteller damals, wie wahrscheinlich jedes 12-jährige Mädchen, was diesen Film gesehen hat. Und habe danach, also einfach aus der Unwissenheit heraus, wollte ich immer einen Orca-Wal sehen in echt, ne? Und habe gedacht, ja, SeaWorld, mir doch egal, irgendwo halt, wo es die gibt, in so einem Park oder was. Hm. Und dann bin ich ja nach San Diego gezogen, um da auch zu studieren.
Oh ja, da ist ja viel davon.
Habe mich dann angefangen, mit SeaWorld zu beschäftigen und zu recherchieren und mich da mal in dieses Thema reinzufinden.
Fürchterlich, oder?
Und habe mich zu Tode geschämt für mich selber. Ich habe mich so geschämt, was ich für ein Bild hatte von Orca-Walen und der Haltung und dass ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, wollte einfach mal einen Orca-Wal live sehen. Mhm. So wie so ein Dödel halt. Ich will mal so einen Orca-Wal sehen, dann gehe ich mal hier in so einen Park. Und habe dann darüber auch einen Bericht gemacht und lustigerweise, darf man lustigerweise sagen, drei Tage vor meinem Bericht ist in Florida damals, wurde eine Trainerin umgebracht von ihrem Wal, ich glaube sogar skypiert, und dann haben die alle Interviews abgesagt und man durfte nicht und ich durfte mir nur die gedopten Delfine da angucken. Und das hat aber alles, diese ganze Recherche für diesen Beitrag, hat dazu geführt, dass ich, wie gesagt, mich A, geschämt habe und B, mein ganzes Orca-Wal-Weltbild über den Haufen geworfen habe. Und sofort dann angefangen habe, mich zu engagieren. Also wirklich wie bei The Cove so. Wie der Trainer, der früher die Flipper-Delfine hat, der dachte, was habe ich getan, ich Idiot. So war das bei mir.
Ja.
Und sofort die Seiten gewechselt. Ne? Und dafür Petitionen unterzeichnet, noch und nöcher, dass die endlich diese beknackten Parks schließen. Und da gab es auch einen Schlüsselmoment. Ich durfte dann einen Orca-Wal in dem SeaWorld sehen, der abgeschirmt in so einem Becken lag auf der Seite. Und ich sagte der Frau, oh my God, he looks like really sad. Ne? Und sie sagt so, der ist nicht traurig. Der kriegt ja die beste zahnmedizinische Versorgung der Welt. So. Das ist der glücklichste Orca-Wal überhaupt. Mhm. Und ich dachte so, wow, habt ihr krass einen Sitzen, ne? Als ob den Orca-Wal das interessiert, was der für Zähne hat.
Ja.
Und das war einfach alles, das hat mich fertig gemacht.
Das glaube ich.
Und habe ich nochmal einen Anlauf genommen in Island und habe mir die richtig angeguckt. In echt, draußen im Meer.
Ich hatte das auch, als ich von Vancouver rübergefahren bin mit der Fähre nach Vancouver Island.
Hast du gesehen, welche?
Also wirklich im Schwarm, sagt man ja. Oh mein Gott, war das geil. Es war, also ich war wirklich, stand oben an der Reling, die Fähre hat sich sozusagen so gedreht. Oh, ladies and gentlemen, please watch out on the way.
Was haben die gesagt?
Naja, dass dann die Wale halt so sind. Her. Und ich war so, oh mein Gott, das ist so wunderschön. Das war so perfekt mit diesem Sunset-mäßig und die Wale kommen rein im Strom und dann siehst du die Flossen und dann machen die
Aber ist das nicht krass, wie dumm Menschen sind, dass wir erst, also auch ich, ne, wie krass dumm ich war, dass ich die ganzen Jahre nicht hinterfragt habe als Jugendliche, was die da machen mit den Viechern, dass das einfach, was ist denn mit uns Menschen los? Was machen wir denn da? Jetzt denkst du dir, wie kann das erlaubt sein, dass es noch einen so einen beknackten Park gibt? Ich gehe auch nicht mehr ins Zoos seitdem und so. Ich bin da jetzt ganz richtig krass die Seiten gewechselt, aber wie kann man diese Viecher fangen und die in so Badewannen stecken?
Ja. Wobei ich immer noch sagen muss, bin da, sagen wir mal so, zwiespältig. Also einerseits Zoos, schön, dass ja zum Teil auch Arten dort geschützt werden, ist ja letztlich so. Es gibt ja auch wirklich Zoos, da passt ja mal der Platz fürs Tier, also das ist alles im Verhältnis, ja. Andererseits finde ich es auch irgendwie schrecklich, dass wir da hinkommen, oh, guck mal, die Affen. Vielleicht, weißt du, ich meine, das ist so...
Vielleicht können wir uns da irgendwo in der Mitte treffen. Ich finde halt nicht, dass jedes Kaff einen eigenen Zoo haben muss und irgendwie einen Braunbär in so einer Telefonzelle halten muss. Ne?
Genau.
Ich finde halt, das könnte man mal auch ein bisschen revolutionieren, das Konzept.
Ja.
Ich bin nicht per se, Artenschutz kann man nicht gegen sein. So, ne? Und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie viel Platz ein Tiger oder ein Bär wirklich bräuchte. Da bin ich einfach nicht im Thema. Ne? Ich finde es halt mega traurig. Und wenn ich sehe, jede Ministadt braucht ja offensichtlich einen Zoo. Wieso macht man da nicht, keine Ahnung.
Einen großen, schönen Zoo.
10 in Deutschland vielleicht und reinvestiert das irgendwie und sorgt dann dafür, dass Familien, die vielleicht nicht so viel Geld haben, dass denen das bezahlt wird, dass die mit den Kids dahin können. Ja. Ich finde auch, die Kids sollen sich die Tiere angucken, um Gottes Willen. Ne? Aber anders. Ich möchte das gerne anders.
Da geht es mir ganz genauso. Also, und ein Zirkus ist ja für mich per se schon richtig grausam. Da würde ich so, oh Gott, Zirkus, am liebsten würde ich den sofort kaputt machen und die Tiere alle freilassen.
Zirkus bin ich ganz
krass. Schlimm, was man ja auch natürlich aufgrund des der Recherchen und Investigativen...
Ich bin gleich schon in Rage geredet. Zirkus verkraft dich nicht noch.
Nee, Zirkus ist wirklich fürchterlich. Würde ich auch nicht mehr hingehen. Also das Einzige, was ich geil finde, sind so Zirkusse.
Cirque du Soleil.
Ja, wo Menschen, Akrobaten, Motorräder, geile Show machen. Das ist ja geil, weil es Menschen sind und die haben sich das ausgesucht. Die haben freiwillig entschieden, sie möchten das machen. Aber bei den Tieren, ne? Wie mit dem Wal. Ja, nee, der hat hier die beste Zahnversorgung. Genau. Was interessiert jetzt den Orca, wie seine Zähne sind?
Genau, genau so.
Ja, also Cirque du Soleil. Aber was ist denn der Plural von Zirkus? Zirkusse. Zirki. Zirkis.
Zirkusses. Zirkusse, glaube ich.
Sissy?
Julia?
Was ist eigentlich für dich eine Männersache?
Eine Männersache. Wow. Ich würde sagen, was ist denn für mich eine Männersache? Kann ich kurz drüber nachdenken?
Okay, dann stelle ich noch die andere Frage. Was ist denn eigentlich eine typische Frauensache?
Menstruationstassen vielleicht, zumindest noch.
Oh, dieses Wort ist so grausam.
habe jetzt zumindest mit keinem Mann bisher drüber reden können, so richtig.
Alle sagen sich so,
So la 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 la. Aber ja, ich glaube, da kommen wir auch noch hin, dass man da auch sagen kann, sag mal, kennst du schon die neue Menstruationstasse zum besten Kumpel? Und er sagt, ja, soll ich die mitbringen? Ja. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich.
Ja.
Und Männersache fällt mir gerade ein, die Klimmzugstange über der Tür anbringen, obwohl das sehr Klischee ist. Aber daran bin ich verzweifelt und mein Freund hat es relativ schnell hinbekommen. So die Dübel in die Wand hauen und dann diese schwere Klimmzug. Ja, das war jetzt nicht so meins. Ich würde nicht sagen, dass es per se eine Männersache ist, aber da habe ich mich zumindest schwer getan aufgrund meiner körperlichen Unterlegenheit der Klimmzugstange gegenüber.
Sissi, hat dich die Klimmzugstange fertig gemacht?
Ja, die hat mich wirklich fertig gemacht. Also auch die Dübel in die Wand zu kriegen, so, das war nicht mein Ding.
Aber das Ding würdest du grundsätzlich empfehlen, diese Klimmzugstange? Ich bin nämlich auch noch auf der Suche nach einer
für meine Wohnung. Ich habe sie ihm geschenkt. Also ich habe sie meinem Freund geschenkt und wollte sie anbringen halt. Und ich bin
also überrascht.
Ja. Deswegen habe ich gesagt, hier, Happy Birthday, bitte bring die dir selber an. Es hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, hätte ich auch hinbekommen, wenn ich noch ein bisschen Zeit gehabt hätte.
Und dafür hat man ja beste Freunde. Hallo Hannes, kannst du mal wieder ganz kurz die Stange anbringen?
Genau so. Also, ja, nee, ich glaube, Männersachen, Frauensachen. Ich glaube, momentan würde ich sogar bei Männersachen noch sagen, Schlager hören im Bus auf dem Weg zum Handballspiel ist vielleicht eine Männersache. Das macht mein Freund mit seinen Handballkumpels immer so. Da kann ich mir Frauen immer ganz schlecht vorstellen, wie die so gröhlend in so einem Bus sitzen und Helene Fischer-Songs skandieren, aber...
Aber wer weiß. Vielleicht you never know until auch. You know, ne?
Absolut. Was ist denn für dich eine Frauensache? Nagellack?
Ich liebe das.
Ja, es gibt doch voll viele Männer, die Nagellack tragen.
Aber es ist trotzdem eigentlich so ein Mädchending. Wobei viele Jungs fanden früher auch immer die Farbe toll. Ne? Oh, das ist so eine schöne Farbe, die will ich auch. Und sie haben sich keine Gedanken drüber gemacht.
Kennst du Youngblood, der Musiker? Der hat seine Nägel gefühlt jede Woche in einer anderen
Wirklich?
Farbe.
Ja. Weißt du, warum ich die so habe?
In Neonpink?
Nee, generell Nagellack? Nee. Ich habe mir so das Knabbern.
Weil du knabberst.
Ich habe mir das Knabbern so
abgerissen. Rat mal, warum ich Lippenstift trage. Kein Scheiß. Ich knaupel immer die Haut von der Oberlippe.
Oh, das kenne ich auch.
Mm. Und wenn ich Lippenstift trage, erschrecke dann. Ich mich immer vor der Farbe und weiß dann, jetzt sehe ich dich aus wie ein Clown, wenn ich das weitermache. Und das
ermahnt mich. Ist es denn, finde ich, total bescheuert, dass wir so eine Sache brauchen, um uns gewisse Dinge abzugewöhnen oder nicht mehr
ich
zu machen?
Ich finde das ganz klug eigentlich. Wenn du weißt, das verschont dich davor, zu knabbern. Mm. Ich bin auf den Lippenstift-Move so stolz. Ich meine, ich kann mich ja sonst gar nicht schminken, aber das kriege ich jetzt mittlerweile hin, weil ich immer denke, dann knaupel ich nicht so viel. Ich knaupel das ab, bis es blutet.
Mhm. Ich habe auch schon, also zum Teil meine Haut, mein Magenknot, hast du
das? Ich höre den die ganze Zeit schon.
Sehr verzerrt. Ja, früher ist schlimm, wenn ich so Schübe hatte, wo ich irgendwie nervös war oder so, wirklich bis runter die Haut. Also nie den Nagel wirklich, aber...
Oh, welche Situationen sind das?
Spannende Filme. Okay. Oder Stresssituationen, wo ich irgendwie total angespannt bin oder manchmal beim Autofahren.
Ja.
Ja.
Und aus Langeweile auch?
Nee. Mm-mm. Nee, tatsächlich nicht. Was ist denn eigentlich dein Lebensmotto?
Boah, Frau Dorni, ey, was denn
mein... Ja, wir wollen hier mal ein bisschen Tiefe schaffen.
Ja, ach, hier, Women Hit Harder, warte, Tiefe schaffen. Mein Lebensmotto. Ich glaube, also alles, was ich dir heute schon so gesagt habe, ne, in dem Satz, wäre wahrscheinlich so, alle kochen nur mit Wasser, ne? Also das ist, klingt jetzt so ein bisschen oll vielleicht als Lebensmotto, aber dahinter steckt für mich halt, alles nicht so ernst zu nehmen, so, weil es alles nicht so schlimm ist einfach. Mhm. Und ich glaube, man macht sich den größten Stress wirklich immer selbst. Und die Angst vor Situationen und die Angst, irgendwas nicht zu schaffen oder nicht zu genügen. Ich glaube, das ist gar nicht das, was die anderen Leute einem spiegeln, sondern das kommt ganz oft, warum auch immer, aus uns selber. Und wenn man sich bewusst macht, dass es anderen Leuten auch so geht, dann hilft das. So. Und ich weiß auch bei aufregenden Drehs oder bei Bühnen, boah, was ich aufgeregt war in meinem Leben schon, das kannst du dir nicht vorstellen. Und am Ende ist es so, dass auch ganz viele Musiker mir gesagt haben, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, ne? Nehmen wir mal an, du gehst auf die Bühne, du verkackst. Alle werden nicht lachen, so, das wird wahrscheinlich nicht passieren, du kannst hinfallen, okay, aber am Ende kommst du nach Hause, deine Mama hat dich noch lieb, dein Hund ist noch da, so, du kannst immer noch Wakeboarden gehen, so, all die Sachen, die wirklich wichtig sind, sind alle noch da, ist alles nicht so wild, weißt du? Und das, in der Theorie klappt das schon gut, in der Praxis arbeite ich dran, das wirklich zu verinnerlichen, ja. Das zu leben, aber sich einfach ein bisschen mehr zu entspannen, ich glaube, das ist es.
Ja, wir stehen schon immer gut unter Feuer, das merke ich bei mir auch oft so, denke ich so. Hallo, warum? Also auch die Theorie ist bei mir sehr, sehr gut manifestiert. Die Praxis lässt man schon mal ein wenig.
Du hast wahrscheinlich 1000 so schlaue Sprüche, ne?
Ja.
Erzähl mal 2, 3. Komm, ich tipp mal mit.
Also wie gesagt, der von Wade, ne? Ja. If money is your only problem, then you don't have a problem.
Okay, der ist gut, ja, weiter.
Clear your mind of can't.
Of what?
Of can't.
What's can't?
You cannot.
Ah, of can't, clear your mind of can't, okay.
Ah ja, can't.
So can't doesn't exist, okay.
Genau. Mhm. Machen ist wie wollen, nur krasser.
Ja, okay, das ist so ein Postkartenspruch, ne?
Ja, aber den habe ich auch irgendwie richtig so drin. Mhm. Genau, selbst wenn ich heute verliere, dreht sich die Erde morgen trotzdem weiter.
Oh, das ist ja quasi meiner, nur in schön formuliert, ne? Ja, geil. Ja, den muss ich schon merken. Das ist gut. Das ist wie alle kochen mit Wasser, nur halt klingt geiler.
Und dann habe ich noch so einen schönen, lass dir deinen Strahl nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Oder? Amen. Okay.
So. Geil, kann ich mir nachher abschreiben. Gleich ein paar zum Tätowieren bereitlegen.
Was war der letzte mit dem Strahlen? Lass dir deinen Strahlen nicht nehmen, nur weil es andere blendet.
Oh wow.
Der ist deep, oder?
Ja. Ist es so, zielt das auf Neid ab auch so ein bisschen?
Ich glaube, das ist irgendwie in unserer Branche so ein bisschen normal, oder?
Ja.
Dass es solche gibt. Es gibt ja ganz wenige, die Dinge wirklich gönnen können vom Herzen.
Ja. Ja.
Mir hat mal ein sehr schlauer Mensch gesagt, Mitleid kriegt jeder, aber Neid muss man sich hart erarbeiten. Ja. Grundsätzlich hasse ich das voll, dass Menschen neidisch sind, weil ich bin so von meinem Wesen überhaupt gar nicht. Mhm. Ich bin eher so immer supportive und sage so, ey, übelst geil, ich freue mich so für dich. Und wirklich, das meine ich auch wirklich total ernst. Aber ich weiß, dass es auch andere gibt, die so, wie du vorhin sagtest, die stehen schon in den Startlöchern, wenn du gerade schwanger wirst und ja. Zack.
Ne, ich musste das lernen und muss aber auch wiederum immer noch lernen, dass so wie ich funktioniere, also auch so ähnlich wie du, dass das manchmal nicht gefragt ist im Medienbusiness, ne? Weil eben viele andere nicht so ticken. So, wenn du jemandem hilfst, weil du halt nicht willst, dass sich jemand bloßstellt, drei Minuten später hast du halt die Arschkarte, weil er oder sie es für dich halt nicht macht. So, ne?
Aber gut, ich muss sagen, ich glaube ans Karma, weißt du?
Ja.
Und ich weiß, wenn ich von meinem Herzen was Gutes tue für andere, was ich wirklich ehrlich und aufrichtig meine, ich glaube, dass sich das am Ende unseres Lebens irgendwie immer niederschlägt und die andere Person wird es dann schon noch abkriegen. Da bin ich wirklich, da bin ich ganz fest überzeugt von.
Geil, versuche ich auch. Ich glaube leider nicht an Karma, aber ich glaube dran, dass es uns allen damit besser geht und dass es selbst aus einem egoistischen Ansatz heraus ganz gut sein kann, sich Neid und Missgunst einfach abzugewöhnen. Das kann man lernen.
Mhm.
Zum Beispiel beim Wakeboarden, ne? Ganz kurze Anekdote beim Wakeboarden. Gab es ein Mädel, die konnte immer bei uns mega gut fahren. Und die konnte auch Tricks, die ich nicht konnte. Und am Anfang, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, nicht geschwindelt, Alter, hat mich das angekotzt. Ich habe gedacht, was ist das für eine Scheiße, dass die das kann und ich kann das nicht.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, wie mich das so aufgefressen hat, dass ich so neidisch war auf die. Und habe irgendwann gedacht, wie geil ist es eigentlich, dass sie aber, sie ist ein Mädchen, sie kann immer noch diese Tricks, die viele andere Typen zum Beispiel nicht können. Und ich konnte es dann wirklich richtig ehrlich umwandeln in Neid und habe einfach angefangen, mich mit der anzufreunden. Und habe gesagt, ich muss jetzt mal sagen, ich war echt am Anfang neidisch, aber ich feiere das eigentlich wirklich krass, dass du das kannst so gut.
Ja.
Und damit ging es mir dann viel besser. Das war wie ein Knoten, der geplatzt ist. So, ich habe gedacht, warum soll ich denn auf die neidisch sein? Es ist doch trotzdem geil. Und das ist, glaube ich, dieses sich gegenseitig auch supporten. Ne? Jetzt feiere ich die bei allem, was die macht und finde es gut und versuche mir was abzugucken und mich davon motivieren zu lassen.
Ja.
Und das bringt uns ja allen viel mehr, als wenn ich da sitze und vor mich hingrummel.
Ich denke auch, wenn du quasi versuchst, Neid in Motivation für dich selbst umzuwandeln, das ist der große Schlüssel.
Machst du das so? Gibt es Frauen, die in deiner Sportart zum Beispiel krasser sind, wo du anfangs dachtest...
Boah, es gibt bestimmt 1000 Frauen, die krasser sind. Mhm. Aber ehrlich gesagt, versuche ich ja natürlich trotzdem auf mich zu gucken und auf meine Achievements und auf meine Sachen. Wenn ich mich immer nur umgucken würde, gerade im Social Media, das ist ja wie ein schwarzes Loch, da gehst du ja kaputt dran.
Voll.
Also ich denke eher so, oh, ist ja geil, dass die das macht. Vielleicht mache ich das mal auch irgendwann. Oder oh, vielleicht mache ich es auch nicht, weil ich habe ja irgendwie eine andere Idee davon.
Ja, voll gut.
Und klar, also es gibt natürlich Kämpfer und da denke ich mir so, oh Mann, ich würde echt gerne mal gegen dich kämpfen.
Ach, das denkst du geil.
So,
ja.
Also, oh, ey, ich, wenn ich jetzt da einlaufen würde, so, oh, ich habe so Bock und, ah, ne?
Aber das geht dann nicht?
Naja, zum Beispiel, ich bin ja noch nicht in der UFC. Und die Mädels, die ich meine, die kämpfen halt da. Und da müsste man halt irgendwie hinkommen.
Und was muss jemand machen, damit du denkst, boah, gegen die würde ich gerne mal kämpfen? Denkst du dann, boah, da würde ich gerne mal zeigen, wie es geht?
Es gibt ja eine, Amanda Nunes, die hat ja wirklich alle Frauen in der Gewichtsklasse, in unserer Gewichtsklasse entthront. Also kurzer Prozess, zack, weg vom Fenster, hat alle ihre Gürtel, alle Gürtel übernommen.
Wie heißt sie? Amanda?
Amanda, the Lioness. Und dann habe ich mich selber mal kurz so, also ich weiß auch nicht, was da in mich gefallen ist, so, ja, yeah, just call me Lion Hunter, I'll get you. Habe ich mir dann so, aber das war so meine Motivation, dass ich, wenn sie das macht, dann mache ich das auch. So, oh.
Und gegen die kannst du aber nicht kämpfen?
Na, wenn ich in die UFC komme, vielleicht. Mal sehen, keine Ahnung, ist natürlich noch gerade irgendwie so eine Vision.
Mhm.
Aber sie hat jetzt gerade irgendwie bekannt gegeben, dass sie jetzt auch abtreten könnte, weil sie hat ja alles erreicht.
Also, nein, auf gar keinen Fall.
Ey, Amanda, du musst warten. Du musst warten, bis ich da bin.
Bis die Dorni mit dir fertig ist, wird hier gewartet. Krass. Und hast du auch schon analysiert, was die krass so macht, damit die sich die ganzen Gürtel so aneignen konnte so schnell?
Sie ist halt einfach...
Hat die einen Todeskick?
Du, die kann alles richtig geil. Die kann einfach alles richtig gut. Alles. Also sie ist nicht nur an einer Sportart geil, sondern sie kann einfach alle richtig gut. Und dann hat sie diese... übertriebene, geile Härte. Also ich kann es dir nicht genau sagen, was sie hat, aber ich finde es mega.
Okay, wenn du gegen die kämpfst, komme ich.
Vorher nicht, oder was?
Nee. Summer Sissy. Ich warte jetzt auf Amanda. Ich warte auf Amanda und dann richtig. Erste Reihe mit Plakat.
Aber nur mit Glitzer-Top und Nummern.
Absolut.
Okay, nein, war ein Spaß. Was verstehst du eigentlich unter Women Hit Harder?
Dass Frauen immer noch sehr viel unterschätzt werden. War meine erste Assoziation. Also man hört das ja und denkt erstmal so, was? Und dann denkt man, also ich denke so, ja, na klar. So, ne, ihr wisst es nur noch nicht so richtig. Also das steckt für mich dahinter. Weil Frauen halt so viel leisten und so krass beißen müssen und das trotzdem noch nicht so richtig wahrgenommen wird in vielen Bereichen. Und habe ich gedacht, das meintest du damit nicht?
Doch. Du, das Schöne ist ja, das ist ja auch, ja klar, das ist natürlich auch implementiert, da ist so viel enthalten. Mhm. Diese Botschaft ist ja einfach so geil. Also weil sie einfach für so viele Bereiche des Lebens zutrifft.
Ja, also ich hatte nicht zuerst die Assoziation mit aufs Maul hauen, sondern eher so dieses...
Wortspiel.
Eher übergreifende im Leben, ja.
Ja, okay.
Aha.
So, pass auf. Jetzt kommen wir nochmal zur Nahrung. Wir sind ja auch alle so Nahrungsfreaks, ne? Wir müssen ja auch irgendwie immer... Du bist, was du isst und so. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was sind eigentlich drei Grundnahrungsmittel, die bei dir immer zu Hause sind?
Bananen.
Bananen.
Banana! Hafermilch. Barista-Edition. Mhm. Und frisches, geiles Brot mit einer Knusperkruste.
Mhm. Oh, dann läuft mir das Wasser am manchen.
Butter mit Salz, soll ich weiter aufzählen? Das sind schon vier, scheiße. Ja, so, das sind die Sachen, die ich brauche.
Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Hört sich,
Kaffee. Nee, warte, Kaffee, ich streiche was. Hafermilch, Kaffee und Bananen, wenn ich nur drei darf. Ja, weil ohne Kaffee, da werde ich wirklich nervös. Also wenn mein Kaffee zu Hause alle ist, dann muss ich losfahren.
Apropos, wo wir beim Wort sind, danke nochmal an Berserker, dass sie uns hier diesen leckeren Kaffee zur Verfügung stellen.
Absolut. Ich habe gehört, da schläft man nie wieder, wenn man ihn getrunken hat.
Das ist der stärkste Kaffee der Welt. Nur für uns starken Frauen der Welt. Ha? Zack. was mich auch immer interessiert, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber wahrscheinlich auch wegen der ganzen Ernährungsgeschichte, die ich da so mache, Tag ein, Tag aus. Ich komme in Wohnungen bei Freunden und öffne die Kühlschränke und will erstmal in Erfahrung bringen, was da eigentlich alles so drin ist. Machst du das auch? Hast du sowas auch?
Nein. Ich mache das nur bei meiner Mutter zu Hause, auch ohne was rauszunehmen, aber das ist so ein Reflex. Ich komme bei Muttern in die Küche und mache einfach den Kühlschrank.
Und nimmst dir, was du brauchst, Joghurt
oder so. Da ist nicht mal irgendwas für mich drin, aber ich gucke einfach immer da rein. Aber bei Freunden, das ist ja interessant, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ja du, wenn ich bei Freunden reinkomme, dann mach ich mal den Kühlschrank auf. Wir gucken jetzt mal, was
sie. Ja, und das ist erschreckend, zum Teil zu sehen, was die Leute da so drin haben.
Ach, du checkst das dann so richtig und sagst übrigens,
hier, nee, nein, Joghurt. Ich bin ja, nee, das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich bin manchmal wirklich überrascht, wo ich das nicht gedacht hätte, dass solche Lebensmittel da überhaupt drin sind. Wurst oder so, eine Packung Wurst oder irgendwelche.
Wurst. Sag nochmal Wurst.
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 Ja.
Oder irgendwelche komischen Fertigsäfte oder so eine Sachen, ja, das ist immer, naja.
Nehme an, da gehst du nicht ran. Hör ich jetzt raus.
Nee, ich mache mir lieber meine eigenen Säfte.
Okay.
Und naja, und die Frage ist jetzt, wenn ich deinen Kühlschrank öffnen würde, Sissy Mitschke. Was würde ich darin finden?
Da ist ja auch der ganze Krempel von meinem Freund drin. Der hat mit mir, also der kauft ja ganz anders ein als ich. Wir kaufen ja getrennt ein tatsächlich. Also in meinem Kühlschrank würdest du immer finden Hafermilch Barista Edition. Immer. Meine Bananen auch, weil ich die immer kühl lagere. Du würdest Quark finden in jedem Fall, weil ich meine Smoothies gerade so für mich entdeckt habe, die immer mit Quark zu machen. Mit Zimt, Quark, ein bisschen Honig, Bananen und Heidelbeeren. Gefrorene Heidelbeeren, immer da. Habe ich immer. So vegetarische Mini-Buletten zurzeit, stehe ich drauf, mit Senf.
Das ist schon ein bisschen pervers. Vegetarische Mini-Buletten.
Du hast gesagt, du würdest es nicht bewerten, was ich dir erzähle.
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe nichts gesagt. Nein, aber ich finde das so krass, dass wir trotzdem das dann noch Buletten nennen.
Ja, Mini-Fake-Fleisch.
Ja, Fake-Fleisch.
Stopfe ich mir in Brötchen
das rein. Das finde ich übrigens auch die größte Krux-Marketing-Maschinerie, die man sich vorstellen kann. Wenn man sich bewusst entscheidet, kein Tier mehr zu essen, ja, was ich gut finde. Warum muss ich mir denn dann fertig, also nicht fertig Fleisch, aber Fleisch oder Wurst oder was auch immer kaufen, was eigentlich gar keine Wurst ist, nur damit es sozusagen der Gesellschaft entspricht, dass man weiß.
Es schmeckt?
Ja.
Mir schmeckt das. Guck mal, ich esse jetzt kein Fleisch mehr seit auch, keine Ahnung, 12, 13 Jahren oder so, mochte aber immer den Geschmack von Fleisch. Ich mag auch, wenn jemand mit einer Bratwurst ins Auto zu mir einsteigt, denke ich mir, riecht das geil in meine Fresse. Aber ich habe was dagegen, wie das hergestellt wird. Ich will damit nichts zu tun haben, wie Tiere gehalten werden. So, ne? Und will auch nicht, dass für mich ein Tier sterben muss. Nichtsdestotrotz fand ich den Geschmack immer geil. Also für mich sind vegetarische Würstchen und vegetarische Buletten ein Segen. Ja, bist du platt.
Ne? Ja, bin ich wirklich so ein bisschen platt, weil ich fand es immer so, oh mein Gott, Wurst?
Damit hast du nicht
gerechnet. Vegetarische Wurst. Aber gut, wenn du den Geschmack eigentlich magst, aber eigentlich bewusst einfach dagegen, ja, gut. Kannst du dir da nicht einfach irgendwie ein Avocado auf die Stulle machen?
Kann ich voll, mache ich auch oft mit Salz. Aber das schmeckt ja trotzdem nicht so dieses vom Räuchern. So. Ich mag das schon, dieses Fleischimitat. Finde das geil. Auch beim Grillen. Warum soll ich immer die sein mit der armen Aubergine, wo Salz drauf ist? Ich kann mir doch eine vegetarische Wurst grillen. Geil.
Du flasht mich immer wieder. Es ist schön. Es ist einfach so schön.
Wie geil du der Buff bist. Wir haben so viel deepes Zeug besprochen und die vegetarische Bulette, die Dorni so. Damit habe ich nicht.
Ohne Scheiß. Naja, gut. Man lernt ja immer wieder auch neue Facetten kennen. Ne?
Ja.
Was ist denn eigentlich dein Key-Learning der letzten Zeit oder des letzten Jahres? Kann man das so sagen?
Mein Key-Learning?
Mit die englische Sprache, um da zu bleiben. Ich wollte noch die Anekdote erzählen. Kannst du ja kurz überlegen, ich erzähle noch. Ich bin ja Brillenträgerin seit meinem vierten Lebensjahr. Und brauchte ich auch, wenn ich da arbeite, und war bei Fehmarn, um mir halt meine neue Brille zu holen. So, hello, my name is Julia and I have an appointment at 9:30 or something. Und dann so mit 9:30 Uhr und die Verkäuferin dann so, oder die Bearbeiterin, würden Sie gerne mit mir auf Englisch sprechen? Brauchen Sie jemanden, der Englisch mit Ihnen spricht? Also, nein, nein, ich mache nur Spaß, weil ich gerne Mundarten adaptiere. Das habe ich irgendwie so, seitdem ich klein bin, mache ich das.
Und sie hat es direkt übernommen?
Sie hat es direkt übernommen und es war so witzig, die haben so gelacht. Witzig. Und jetzt kommst du.
Mit dem Key-Learning der letzten Jahre. Ich glaube, mein Key-Learning der letzten Jahre ist, dass ich viel weniger brauche zum Happy sein, als ich immer dachte.
Das ist echt schönes Key-Learning, das mag ich.
Ja.
Sissy, leider ist die Zeit gekommen, bei der wir uns jetzt verabschieden müssen. Also dementsprechend gehören die letzten Worte gern dir, wenn du magst.
Oh mein Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer des Julia Dorney Women Hit Harder Podcasts, lasst mich euch eins mit auf den Weg geben. Ihr seid nie alleine mit euren Ängsten und macht euch nicht so fertig, es ist alles nicht so schlimm.
Danke, Sissy Metzschke, dass du heute da warst zu dem schönen Podcast Women Hit Harder. Danke auch an Berserker für die Unterstützung mit dem leckeren Kaffee.
Berserker.
Und ja, alles Gute für dich, bleib gesund und grüß Mio.
Mach ich. Grüß du, wie heißt deiner?
Nero.
Nero. Mhm. Grüß Nero.
Mach ich in diesem Sinne. Wir sind weg. Tschüss. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorney. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.